Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Burkhard Schäfers. Guten Tag. Noch ist offen, wann und wie es genau in den Schulen weitergeht. Vielleicht bietet aber gerade das die Gelegenheit, grundsätzlicher nachzudenken über ein Schulfach, das vom Grundgesetz garantiert wird, den Religionsunterricht, und über dessen Zukunft nach Corona. Ostern, Pessach oder Zuckerfest, was die Gläubigen da jeweils feiern, lernen Kinder und Jugendliche im Religionsunterricht, beziehungsweise sie sollten es lernen. Allerdings in vielen Bundesländern heißt Religionsunterricht, Schülerinnen und Schüler sind nach dem je eigenen Glauben aufgeteilt. Fachleute haben deshalb eine Debatte angestoßen, ob ein Religionsunterricht für alle besser wäre als konfessionell getrennter Unterricht.
Ich bin Muslimin, aber ich bin genauso offen und ich möchte genauso, dass so wie meine Religion akzeptiert wird, dass alle anderen Religionen auch akzeptiert werden.
Wir leben in einer multikulturellen, multireligiösen Stadtgesellschaft. Ein Land kann nur zusammenleben, wenn die Menschen miteinander reden, wenn sie ihre Vorstellungen auch wechselseitig kennenlernen. Und genau dazu ist der Religionsunterricht für alle wichtig.
Ich halte es für hochproblematisch, dass wir Kinder schon mit 8 oder 9 sagen, ja, was bist du? Du bist Christ, Protestant, dann in Klasse A gehen, die Muslim in Klasse B und die Jude in Klasse C.
Die Religionslehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe, einerseits bekenntnisorientiert ihre jeweilige Religion zu unterrichten und zugleich dialogisch die anderen Religionen in den Blick zu nehmen.
Soll es einen gemeinsamen Religionsunterricht für alle geben, egal was sie glauben? Darüber diskutieren jetzt 2 evangelische Theologen, Professor Andreas Obermann, Religionspädagoge an der Universität Bonn. Sie sind im Studio in Köln. Guten Tag, Herr Obermann.
Guten Tag.
Und Friedrich Schweitzer, Professor für praktische Theologie und Religionspädagogik an der Universität Tübingen, zugeschaltet von seinem Schreibtisch. Herr Schweitzer, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Vorausgeschickt, beide Gesprächspartner finden Religionsunterricht notwendig. Sie streiten über das Wie. Beginnen wir mit je einer Minute pro und contra. Herr Obermann, Sie haben ein Diskussionspapier zusammen mit anderen erarbeitet, das für einen pluralistischen Religionsunterricht wirbt, also gemeinsam etwa für christliche, jüdische und muslimische Kinder. Warum?
Ja, ich vertrete einen Religionsunterricht für alle, denn dieser weist auf einen Schwachpunkt des Religionsunterrichts hin, nämlich die Trennung der Schülerinnen nach Religionen und Konfessionen. Das ist anachronistisch in meinen Augen, in keiner Weise inklusiv und auch theologisch fragwürdig. Von daher stehe ich für einen gemeinsamen Religionsunterricht aller Schülerinnen, der unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht und gemeinsam von den christlichen Kirchen, den jüdischen Kultusgemeinden und von den muslimischen Verbänden verantwortet wird. Ich trete ein für einen dialogischen Religionsunterricht, der ernst nimmt, dass diese 3 Religionsgemeinschaften gemeinsam glauben, dass vor dem einen Gott alle Menschen gleich sind und allen Menschen Gottes Barmherzigkeit, Liebe und Güte zukommt. Ich trete ein für einen pluralistischen Religionsunterricht, in dem ein Dialog wirklich auf Augenhöhe stattfinden kann und in dem die Anerkennung anderer Religionen gelehrt wird und alle exklusiven, finalen und auch universalen Ansprüche von Religionen auf Wahrheit und Gotteserkenntnis keinen Raum hat.
Vielen Dank, Herr Obermann. Herr Schweitzer, auch für Sie als Eingangsstatement eine Minute.
Wir leben ja alle in der Krise von Corona. Wir leiden darunter und am meisten leiden vielleicht im Moment die Kinder und Jugendlichen, die ihre gewohnte Schule nicht haben. Was brauchen diese Kinder? Das muss die erste Frage sein. Was brauchen diese Kinder? Sie brauchen einen Unterricht, in dem sie Menschen begegnen, die sich auf sie einlassen. Das ist ein Auftrag für alle Lehrkräfte, aber ganz besonders für Religionslehrkräfte, die eben nicht nur staatliche Lehrkräfte sind, sondern auch als kirchlich und religiös identifizierte Menschen sich ganz besonders auf die existenziellen Fragen, die nun uns alle bewegen, einlassen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Angebot für die Schüler möglich wäre, wenn wir von unserem bisherigen bewährten Modell der Kooperation zwischen Staat und Kirche und anderen Religionsgemeinschaften inzwischen auch abweichen, wie das der Religionsunterricht für alle wäre.
Herr Schweitzer, auch Ihnen vielen Dank. Was wäre denn Ihr bevorzugtes Modell? Wie weiter mit dem Religionsunterricht?
Wir arbeiten mit kooperativen Modellen. Das heißt, wir versuchen, beides gleichzeitig zu erreichen. Einen identifizierbaren Religionsunterricht als katholisch, evangelisch, muslimisch, orthodox, jüdischen Religionsunterricht, aber eben immer wieder auch für längere oder kürzere Zeit ein gemeinsames Lernen, bei dem dann alle, auch gegebenenfalls konfessionslose Schülerinnen und Schüler, wenn sie das wollen, zusammenkommen. Ich finde, beides gehört zusammen, ein authentisches Angebot und die dialogische Ausrichtung, da halt sehe ich keinen Gegensatz.
Aber ich denke doch gerade in Zeiten der Krise, die Sie eben, Herr Schweizer, angesprochen haben, wird doch eigentlich deutlich, dass die Religionsgemeinschaften auf diese Krise antworten wollen. Und da ist doch ein Religionsunterricht, wo die Religionsgemeinschaften gemeinsam auch Antworten geben können, sehr viel lukrativer auch für die Schüler, weil sie eben auch in dieser Lerngruppe, in der sie sonst auch zusammenarbeiten, wo sie sich kennen, wo sie Vertrauen haben, über diese Fragen, ihre Ängste, ihre Hoffnungen, gemeinsame Antworten finden können aus je ihrer eigenen Position heraus.
Sie sprechen ja hier von einem Unterricht, den man sich nur letztlich in staatlicher Verantwortung vorstellen kann, nicht in Verantwortung von Religionsgemeinschaften, die es ja im Islam beispielsweise gar nicht gibt. Wir könnten ja, wenn wir von dem jetzigen Modell abweichen, also der Kooperation, so wie das Grundgesetz das vorsieht, uns nur den Staat als alleinigen Auftraggeber vorstellen. Und das halte ich nicht für ein wirklich tragfähiges Angebot, auch demokratisch nicht wünschenswert. Deshalb bin ich der Meinung, also wir müssen von unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, von der sprechen Sie ja auch, ausgehen. Und hier haben wir nun nicht mal eine christliche Kirche. Wir haben verschiedene christliche Kirchen. Und die Muslime in Deutschland, die wollen nun eben keine Religionsgemeinschaft bilden. Wer soll da den Religionsunterricht denn verantworten?
Herr Obermann, denken Sie, diese Probleme der organisatorischen Art ließen sich überwinden, wenn alle guten Willens sind?
Also auf jeden Fall. Sie haben ja eben unser Diskussionspapier angesprochen. Wir haben es ja mit Absicht Dialog und Transformation genannt, weil wir eben für einen dialogischen Religionsunterricht eintreten, in dem es natürlich auch die, ja, im klassischen Wort dort diese Konfessionalität gibt. Aber wir nennen es eben eine reflektierte Positionalität, die die Lehrkräfte einbringen, aber eben auch die Schülerinnen und Schüler. Und natürlich weiß ich auch, dass es auf juristischer Seite vom Grundgesetz her auch Fragen gibt, die da zu klären wären. Aber in diesem Prozess des Diskussionspapiers haben wir es immer wieder gemerkt, dass die theologischen Gemeinsamkeiten, dass diese eine tragfähige Basis sind, um gemeinsam auch religiöse Bildung in der Öffentlichkeit zu verantworten. Gerade auch mit dem existenziellen, bekenntnismäßigen Anspruch, denn ein Ethikunterricht oder LER in Berlin-Brandenburg können das nicht, was der Religionsunterricht nach dem Artikel
373. Aber Herr Obermann, jetzt weichen Sie doch aus. Also Dialog ist natürlich auch mein Anspruch. Aber die konkrete Frage war ja, wie stellen Sie sich das vor, Verantwortung durch muslimische Religionsgemeinschaft? Wo ist die?
Nun, es gibt in Nordrhein-Westfalen Verbände. Kollege Mohanad Kochid hat einen Verband gegründet, mit dem er auch in Nordrhein-Westfalen redet, reden wir da vom Beirat sitzt, der eben mit auch anderen muslimischen Vertretern und Verbänden.
Ist der denn anerkannt als Religionsgemeinschaft? Das wäre mir völlig neu.
In seinem Kontext ist er natürlich anerkannt.
Das ist eine rechtliche Anerkennung, ist nicht sein Kontext, sondern das ist doch eine klare staatliche und rechtliche Frage, ob eine Religionsgemeinschaft anerkannt ist.
Also der Islam ist als Religionsgemeinschaft anerkannt und er kann
wo,
einen Verband.
Wo wäre der Islam anerkannt? Der ist in Deutschland nur in Berlin, aber da gibt es ein spezielles Recht anerkannt und in Gestalt von DİTİB. Und das würde ich natürlich auch gerne fragen. Wollen Sie mit der aus der Türkei gesteuerten DİTİB dieses Modell tragen?
Also das sind jetzt ganz politische Fragen.
Ganz konkret, genau.
Das ist die Frage, die auch die Politiker beantworten müssen. Es gibt mehrere Verbände und mit denen können wir zusammen kooperieren. Wir sind ja an der Universität Bonn auch nicht die Kirche, sondern das sind auch die Landeskirchen, die jüdischen Verbände, die dort eine Rolle spielen. Und mein Angriffspunkt ist gar nicht, dass wir jetzt hier die Politik ändern, sondern wir müssen erstmal, unsere Aufgabe ist theologisch weiterzudenken und uns auf den Weg zu machen.
Mir geht es um Demokratie. Wenn Sie in der staatlichen Schule Religionsunterricht haben wollen, dann geht es nicht nur um Organisationsfragen, sondern Sie müssen ein demokratisch tragfähiges Modell haben.
Ja, aber, was ist, Herr Schweizer, was ist demokratischer, als wenn es eine Gruppe von Muslimas und Muslimen bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt, die um der Wahrung der religiösen Bildung in der Öffentlichkeit, sprich im Religionsunterricht, einen Verband gründen, um da eben dahingehend Einfluss zu nehmen, dass dieser Religionsunterricht in einer dialogischen, offenen Art implementiert werden kann.
Ich würde ganz gerne da mal weitergehen in dem Diskussionspapier zum pluralistischen Unterricht, an dem Sie, Herr Obermann, mitgearbeitet haben, ist die Rede von einem theologischen Bild einer gemeinsamen Mitte, auf die sich Menschen, egal welchen Glaubens, verständigen könnten, oder auch von Transzendenz. Kritiker mögen Ihnen und Ihren Mitautorinnen und Autoren jetzt vorhalten, daraus wird dann ein religiöser Einheitsbrei.
Ja, das ist immer wieder ein Vorwurf, der kommt, wenn man im Bereich des interreligiösen Lernens unterwegs ist. Das ist gar nicht neu. Deswegen haben wir eben auch betont, wie ich schon sagte, es geht um eine, ja, um gemeinsames Fragen und Antworten. Da bin ich ganz in didaktisch-pädagogischen Kategorien in der Schule. In unserem Papier haben wir zum Beispiel die Tiefentheologie von Abraham Heschel entdeckt als eine Basis, wo es darum geht, theologische Grundfragen für die Menschen wieder erfahrbar und erlebbar zu machen. Wer im Unterricht gewesen ist, der weiß, dass das sehr gut funktioniert, gerade in den multireligiös zusammengesetzten Lerngruppen, die ein hohes didaktisches Potenzial haben. Und das ist eben kein Einheitsbrei oder eine neue Religion, sondern es ist eine sehr positionelle Theologie, die dort von verschiedenen Gruppen, Schülern und Lehrkräften eingebracht wird. Jedenfalls ist das meine schulpraktische Erfahrung und die ich auch von Kollegen und Kolleginnen immer wieder höre, dass das gerade in diesen Unterrichten in multireligiösen Gruppen sehr gut funktioniert und dieser Unterricht von da bei den Schülerinnen und Schülern auch sehr beliebt ist, wie wir auch in der Eingangskollage gehört haben.
Herr Schweizer, können Sie sich das vorstellen, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler dann jeweils die Expertinnen und Experten sind für ihre jeweilige Religion und ihren Mitschülern erklären, was sie glauben?
Das funktioniert ja doch sehr schlecht. Das hat man in Hamburg mal genauer untersucht und dabei festgestellt, dass die Schüler das auch selber gar nicht wollen. Sie fühlen sich überfordert, wenn sie ständig den Islam erklären sollen. Darum geht es ja dann häufig an dieser Stelle, weil sie sagen, sie wüssten das ja selbst auch nicht so genau und sie fühlen sich auch nicht in der Lage, jetzt für den Islam oder so etwas zu sprechen. Also darauf kann man, glaube ich, keine Didaktik bauen. Sehr gut finde ich es, wenn verschiedene Lehrkräfte auch zusammenkommen und gemeinsam dann Unterricht gestalten. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Sache. Das entspricht dann dem Modell der Kooperation oder wie man jetzt in dem neuen Modell in Hamburg das versuchen will, dass man abwechselnd verschiedene Lehrkräfte in diesem Unterricht hat, die dann ihre eigene Religion auch positionell, das finde ich auch ganz wichtig, und klar vertreten können.
Ich wollte Sie nur fragen, ob sozusagen Hamburg für Sie das Modell ist, was Sie sich auch für ganz Deutschland vorstellen können. Ein Religionsunterricht für alle mit verschiedenen Religionslehrern aus den verschiedenen Religionen und Konfessionen.
Also Hamburg nähert sich jetzt sehr stark einem kooperativen Modell an. Der alte Religionsunterricht für alle, den es ja eigentlich nicht mehr gibt, der ging sehr davon aus, wie Herr Obermann das beschreibt, eine Religionslehrkraft unterrichtet ständig alle. Das soll nun nicht mehr der Fall sein, sondern mindestens die Hälfte wird ja dort in religionsgetrennten Gruppen in Zukunft unterrichtet, sodass man hier eher aus meiner Sicht von einer Kooperation sprechen kann.
Wenn Sie fragen nach unseren Organisationsmodellen, ist da für mich Hamburg ja auch eine Stadt, die eben an der Stelle einen Weg geht und eben andere Religionsgemeinschaften neben den christlichen Kirchen mit einbindet, weil die katholische Kirche ja im Moment auch dabei ist, sich in das Hamburger Modell zu integrieren, was vorher in dem ersten Modell nicht der Fall gewesen ist. Also da haben Sie genauso ein Modell, was man eben natürlich auch flächendeckend implementieren könnte, wo der Senat mit verschiedenen Religionsgemeinschaften Verträge geschlossen hat, um diese gemeinsame Verantwortung zu realisieren. Also genau das, was Sie eben angemahnt haben, Herr Schweiz, oder angefragt haben, das passiert in Hamburg. Und ich denke, wenn man sich Gedanken macht, wie ein dialogischer Religionsunterricht auch bundesweit implementiert werden könnte, wird man an Hamburg nicht vorbeikommen, weil dort eben Erfahrungen gemacht worden sind über Jahre und man auch manchmal nicht das Rad neu erfinden muss. Und ich denke, bei Ihrer Frage, Herr Schäfers, im Blick auf eine bundesweite Implementierung, man muss einfach auch regional gucken. Ich denke nicht, dass es ein Modell geben wird, was für alle Religionen anpassungsfähig genug ist. Wir haben in den neuen Bundesländern ganz andere Situationen als in westdeutschen Großstädten wie in Duisburg oder Köln. Es gibt ländliche Gebiete. Also ich denke, da muss man einfach nach Lösungen suchen, die regional sind. Und man wird mit einer großen Lösung für das ganze Bundesgebiet nicht hinkommen. Aber Hamburg ist für mich da ein Modell, was man weiterdenken kann und kreativer mit dem Grundgesetz Artikel 7.3 umgehen, der ja auch eben so weit und weise formuliert worden ist, dass dort eben von den Religionsgemeinschaften die Rede ist und nicht alleine von den christlichen Kirchen, die damals ja 98% Anteil hatten in der Bevölkerung.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk mit den beiden evangelischen Religionspädagogen Andreas Obermann und Friedrich Schweitzer zur Frage, ein gemeinsamer Religionsunterricht für alle, ja oder nein? Und die entscheidende Frage, die aus meiner Sicht noch offen ist, was wird denn eigentlich bei diesem Religionsunterricht für alle aus dem Wahrheitsanspruch, den die jeweiligen Religionen nun mal für sich haben?
Also aus meiner Sicht ist das eben die entscheidende Frage. Wenn der Religionsunterricht in eine hauptsächlich staatliche Verantwortung übergeht, können Wahrheitsansprüche in diesem Religionsunterricht nur noch im Sinne einer Sachkunde behandelt werden, aber nicht mehr existenziell, so dass man hier irgendwie auch als junger Mensch etwas für sich klären kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument für Religionsunterricht. Nun ist in Hamburg die Situation eben so, dass die Muslime dort bisher keinen eigenen Religionsunterricht wollen. In den anderen Bundesländern sieht das ja völlig anders aus. Die wollen einen eigenen Unterricht aus diesen Gründen, weil sie sagen, es geht hier um einen eigenen Wahrheitsanspruch. Das ist in Nordrhein-Westfalen genauso wie in Baden-Württemberg. Und insofern glaube ich nicht, dass man hier sich Freunde macht, wenn man das Hamburger Modell irgendwo auch anders jetzt implementieren will.
Aber es geht doch eigentlich darum, und da sind wir uns doch eigentlich einig, dass es nicht um einen Religionsunterricht geht, der in staatlicher Verantwortung steht. Das kann nach Artikel 7.3 des Grundgesetzes nicht Religionsunterricht sein, sondern Religionskunde oder religionswissenschaftlicher Unterricht, sondern es geht doch auf der Basis dessen, was wir jetzt seit Beginn der Bundesrepublik als Religionsunterricht nach Artikel 7.3 haben, den zu erweitern. Die konfessionelle Kooperation, die kommt für mich für manche Schulformen einfach 20 Jahre zu spät, weil die Schulwirklichkeit ist multireligiös. Wir haben ganz viele Gruppen, Lerngruppen, wo wir die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler dem muslimischen Glauben angehören, noch ganz viele auch die religiös neutral sind. Und die müssen wir auch integrieren. Die sitzen mit in den Gruppen und von daher brauchen wir dort einen offenen, dialogischen Religionsunterricht, der eben nicht auf evangelisch-katholisch beschränkt ist.
Die Katholiken, so wie ich es wahrnehme, denen ist natürlich schon ihr Wahrheitsanspruch noch wichtig. Da würde mich Ihre Position mal noch zu interessieren. Fällt der Wahrheitsanspruch sozusagen dann bei diesem pluralistischen Modell irgendwie ein bisschen hinten runter?
Wenn eine Religion auf einem finalen, universalen und exklusiven Wahrheitsanspruch besteht, glaube ich wirklich kein Dialog auf Augenhöhe möglich ist. Da glaube ich, kann man sich drehen und wenden, wie man möchte. Und da braucht man auch mehr als Anerkennung, sondern es geht darum, dass ich auch anerkenne, dass in anderen Religionsgemeinschaften göttliche Wahrheit oder Transzendenzerfahrungen kommunikabel sind und dass ich auch von denen etwas lernen kann. Das heißt, da auch eine Offenheit und die Wahrheitsansprüche als persönliches Bekenntnis ist eine ganz andere Frage, als ob ich sie als normative Setzung für den Religionsunterricht oder das, was die Konfessionalität und die Prägung in jetziger Form angibt, auch vorgebe.
Wie ist das dann aber aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer zu betrachten, wenn die in Zukunft so multireligiöse Gruppen vor sich haben und trotzdem einem gewissen Glauben anhängen? Dann müssen die ja aber aus viel mehr Religionen viel mehr Antworten auf Fragen geben können. Ist das nicht eine Überforderung? Auch Frage an Sie beide.
Also wir machen die Erfahrung, dass wir machen das auch an der Universität. Ich habe laufend Lehrveranstaltungen mit muslimischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Grund, ich selber kann über den Islam nicht kompetent sprechen. Ich kann ja nicht mal Arabisch.
Das ist richtig. Ich kann leider auch kein Arabisch. Vor dem Problem stehen wir auch, dem stehen die Lehrkräfte. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine Überforderung ist, sondern es gibt einfach neue Anforderungen an den Religionsunterricht im 21. Jahrhundert und dem müssen wir uns stellen an der Universität, in der Lehrerausbildung.
Ja, tun wir natürlich auch. Wir bleiben ja nicht im 20. Jahrhundert. Also jetzt unterstellen Sie doch nicht immer, dass wir, die jetzt nicht Ihr Modell wollen, sozusagen ganz veraltet sind, dass wir
nicht
dialogisch wären.
Das habe ich gar nicht gemacht, Herr Schweizer. Das ist ja eine Anforderung, die ist unabhängig von unserem Modell. Auch wenn Sie einen streng klassischen, konfessionellen Unterricht haben, werden die Schülerinnen und Schülerinnen fragen, wie ist das in ihrer Religion oder von ihrer Religion erzählen. Und ich habe früher mal gesagt, ich kann über den Islam natürlich nur religionskundlich etwas sagen, weil die Schüler natürlich transparent wissen müssen, welche Position die Lehrkraft vertritt. Aber ich habe natürlich dadurch auch, wenn meine muslimischen Schüler geantwortet haben mit ihren Erfahrungen, sind das natürlich dann auch positionelle Antworten. Also das vermischt sich. Selbst wenn ich nicht über den Islam als existenziell so sprechen kann wie über die christliche Position, wird durch die Schüler dieses reflektiert Positionelle in den Unterricht eingetragen. Und wenn ich das als Gesamtergebnis sehe, dann sind es natürlich immer wieder auch religionskundliche Äußerungen im Unterricht. Aber in der Summe habe ich auch ganz viele Reflektierte, auch aus unterschiedlichen Richtungen und Positionen. Und das ist meine Erfahrung, dass das ein Unterricht ist, der ja auch das didaktische Potenzial von diesen multireligiösen Lerngruppen sehr gut zum Tragen bringt. Und das ist ein Riesenvorteil von unserem Modell, dass er dieses Potenzial zu nutzen sucht.
Wenn Sie sowieso schon von religionskundlich sprechen, Herr Obermann, wäre es dann nicht stimmiger, und das ist die abschließende Frage an Sie beide zu sagen, dann bietet man lieber einen bekenntnisneutralen, religionskundlichen oder Ethikunterricht für alle an. Wäre das nicht eigentlich das wegweisende Modell?
Also aus meiner Sicht kann ein ethik- oder religionskundlicher Unterricht, eben weil er diese Positionalität hat, nicht einen Religionsunterricht ersetzen. Und das war ein Movens unserer Arbeitsgruppe, die sich über 2 Jahre lang getroffen hat, nach Wegen zu suchen, nach theologischen Grundlagen aller hier vertretenen 3 Religionen des Judentums, Christentums und des Islam, miteinander nach diesen Grundlagen zu suchen, um von hier aus einen gemeinsam, also theologisch gemeinsam verantworteten Religionsunterricht in die Wege zu leiten. Wie man das dann organisatorisch hinbekommt, das ist eine zweite Frage. Aber ich denke, es ist erstmal auch unsere Aufgabe als Theologen und Theologinnen an der Stelle theologisch weiterzudenken.
Ich würde Ihnen recht geben, Herr Schäfers. Dieses Modell, von dem Herr Obermann spricht, wird letztlich auf eine Religionskunde hinauslaufen, weil man gar nicht mehr
das
sagen kann.
Das ist jetzt auch eine Unterstellung.
Warum? Das ist eine Einschätzung, keine Unterstellung, meine Einschätzung. Weil man gar nicht mehr sagen kann, welchen Sinn da eigentlich die Beteiligung von Religionsgemeinschaften haben soll. Es ist sehr individualistisch gedacht, weil die Religionsgemeinschaften da nicht eingebaut sind. Und im Grunde auch bei so etwas wie einer tiefen Wahrheit, so schön der Begriff klingt, natürlich nicht klar ist, wer da irgendwie Mitsprache haben soll.
Ein gemeinsamer Religionsunterricht für alle. Das war unsere Frage heute. Zum Ende der Streitkultur im Deutschlandfunk noch je eine Frage an Sie beide. Herr Schweizer, hat Sie eines der Argumente für den pluralistischen Ansatz überzeugt?
Für den pluralistischen Ansatz sehe ich eigentlich keine überzeugenden Argumente.
Und Herr Obermann, gibt es ein Argument von Herrn Schweizer, bei dem Sie sagen, das spricht vielleicht doch dafür, am konfessionell getrennten, kooperativen, aber in Verantwortung der jeweiligen Konfessionen abgehaltenen Unterricht festzuhalten?
Nein, das wäre für mich wieder ein Schritt zurück. Was ich gerne mitnehme, ist die Frage, wie man das organisatorisch hinbekommt. Aber das habe ich ja eben auch schon gesagt, ist für mich erst ein zweiter Schritt, die theologische Basis zu eruieren und im Diskurs gemeinsam zu erarbeiten. Das, denke ich, ist jetzt das vordringliche religionspädagogische Ziel.
Das war die Streitkultur heute mit den Religionspädagogen Andreas Obermann von der Universität Bonn und Friedrich Schweizer von der Universität Tübingen. Ich danke Ihnen beiden.
Bitteschön.
Ja, danke schön.
Am Mikrofon war Burkhard Schäfers. Schönen Abend, an was auch immer Sie glauben.